Ja, vielen Dank. Yoshi, los geht's. Ja, genau, wir machen weiter in unserer Predigtreihe über den Römerbrief. Bevor ich zur heutigen Predigt komme, möchte ich gerne kurze Frage stellen und mach doch mal Folgendes am Anfang bei der Predigt. Mach doch mal die Augen zu und stell dir mal die Frage, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Israel denkst? Mach das mal leise für dich in deinem Innern. Ja, was ist das Erste, was dir in Sinn kommt, wenn du an Israel denkst? Ich habe jetzt so als kleine Vorgeschichte. Ich habe in den letzten Tagen habe ich mir mal wieder den Film Exodus angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Exodus aus dem Jahr 1960, ein monumentaler Film über die Gründung des Staates Israel. Sehr bewegend. Ist schon ein bisschen älterer Schinken. Ja, ein junger, hübscher Paul Newman spielte die Hauptrolle. Ja. Und mir hat das wieder sehr bewegt, diese Geschichte und was das für ein Moment sein musste, dass ein Volk, das nahezu 2000 Jahre lang ohne eigenen Staat, ohne eigene Nation gelebt hat, plötzlich da im Jahr 1948 da steht und weiß, wir haben wieder ein Land, wir sind wieder eine Nation. Und ja, du kannst natürlich sagen, okay, also Israel wurde als säkularer Staat gegründet, nicht als religiöse Nation, aber letztendlich für denjenigen, der seine Bibel kennt und die Geschichte Gottes mit seinem Volk, da muss das einfach, ja, da muss dir einfach klar sein, dass damit Verheißungen Gottes erfüllt wurden, dass das Gott durch seine Propheten immer wieder gesagt hat, ich werde mein Volk zusammenrufen aus allen Enden der Erde und werde sie wieder bringen in ihr Land. Und ich werde das Land wiederherstellen. Wir befinden uns im Römerbrief in einem Mittelteil, ja, zwischen zwei großen Teilen. Wir haben gesagt, eigentlich hat der Römerbrief zwei große Teile. Die ersten Kapitel, das Kapitel 1 bis 8 haben wir durchgenommen, und in diesem Kapitel erfahren wir sozusagen die Theologie, die Theorie von unserer Errettung, von unserer Erlösung aus Gnade. Und der zweite große Teil, da wird es darum gehen, wie wir denn das dann leben können. Ja, wenn wir das jetzt wissen, dass wir aus Gnade und aus Glauben erlöst sind, wie leben wir dann? Ja? Zwischen diesen beiden Teilen hat Paulus aber so ein Zwischenteil, und an dem sind wir gerade dran. Die Kapitel 9 bis 11, da geht es um das Thema, ja, aber was ist denn mit Israel, was ist denn mit den Juden, mit dem Großteil der Juden, die ja den Messias nicht angenommen haben. Was wir bisher gehört haben in den Kapiteln 9 bis 10, können wir in wenigen Worten so zusammenfassen. Ja, Gott erwählt die Menschen, die er aus Gnade an sein Evangelium erlösen will. Und jetzt ist es unsere Verantwortung, ob wir diese Erwählung annehmen oder nicht. Und genauso haben die Juden auch eine Verantwortung, ob sie das angebotene Evangelium Gottes aus Gnade erlöst zu sein annehmen oder nicht. Das ist so ungefähr die Zusammenfassung von dem, was wir bisher gehört haben, aus den Kapiteln 9 bis 10. Und jetzt kann man die Frage stellen, die Paulus auch stellt am Anfang des 11. Kapitels in Vers 1, ja, hat denn Gott sein Volk verworfen? Ja? Die Frage haben mit Sicherheit viele Menschen anders beantwortet, als Paulus das tut. Paulus sagt ganz klar auf die Frage, hat Gott sein Volk verworfen? Er antwortet mit der schönen Aussage, die wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, ja, mit dem leidenschaftlichen Ausruf, Megenoito. Ja, das darf nicht sein. Ja, in der Übersetzung manchmal niemals oder keinesfalls, ja, aber ich habe schon mehrmals gesagt, im Griechischen ist das ein leidenschaftlicher Ausruf des Erschreckens. Das darf auf keinen Fall so sein. Ja, megenoito. Ja, nicht immer haben wahrscheinlich diese Menschen für sich die Frage so beantwortet, ob Gott sein Volk verworfen hat. Ja. Heute, vor noch ungefähr 100 Jahren, da wären Menschen wohl niemals auf die Idee gekommen, dass eines Tages ein Volk, das ab 70 nach Christus, nachdem der Tempel zerstört wurde, ganz Israel in die Zerstreuung in der ganzen Welt verschickt wurde, dass eines Tages, nach fast 2000 Jahren, es tatsächlich wieder einen Staat Israel geben wird. Hätte man heute vor 100 Jahren, hätte das noch keiner, hätte das vermutlich, oder die wenigsten hätten das vermutet. Paulus ist aber ganz klar, hat Gott sein Volk verworfen, megenoito. Und er sagt, also seine Argumente dafür sind, im Laufe der Geschichte hat es immer wieder Bekehrungen zu Gott hingegeben. Ja, und er nimmt sich selber auch als Beispiel dafür, er sagt, ich bin ein Beispiel dafür, dass für die Bekehrung eines jüdischen Mannes, ja, ich war ein Jude und ich habe den neuen Weg, ich habe die Christen verfolgt, ja, aber ich bin selber zum Glauben an Jesus gekommen, ein Beispiel dafür, dass Bekehrung möglich ist. Paulus versucht jetzt zu erklären, dass wie wir Heidenchristen, ja, das sind ja wir, wenn in der Bibel von Heiden oder Heidenchristen die Rede ist, dann sind wir das, ja, so wie die Heidenchristen und die Juden das Evangelium aufnehmen, das ist ein Teil von Gottes souveränem Heilsplan. Und wie sich dieser Heilsplan vollzieht, das versucht Paulus zu erklären ab Kapitel 11. Da steigen wir jetzt konkret ein in den Text. Römer 11, Vers 11. Paulus sagt, so frage ich nun, sind sie gestrauchelt? Ja, die Juden, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Anders gefragt, ja, sind die Juden so gefallen, dass sie nicht wieder aufstehen? Paulus Antwort, megenoito. Ja, das sei ferne, das darf nicht sein. Sondern durch ihre Verfehlung ist den Heiden das Heil widerfahren, das sollte sie eifersüchtig machen. Wenn aber ihre Verfehlung Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, welchen Reichtum wird dann ihre volle Zahl bringen? So, was sagt das? Erstmal, so traurig und so tragisch der Fakt ist, dass ein Großteil der Juden den Glauben an Jesus Christus als den Messias und den Glauben an das Evangelium aus Gnade nicht angenommen hat, wohlgemerkt ein Großteil der Juden, ja, weil ein Teil hat sich ja immer, hat ja Jesus angenommen. Die ersten Christen waren durchweg Juden, ja. So traurig das aber ist und so tragisch, gleichzeitig hat Gott eine Tür aufgemacht, damit durch die Ablehnung der Juden trotzdem etwas Gutes daraus entsteht, nämlich dass die Heiden, also wir, alle anderen Völkern Zugang haben zu dem Evangelium. Und jetzt sagt Paulus, dass die Heiden, also wir, dass wir gläubig geworden sind und dass wir Anteil haben an den Verheißungen Gottes, die eigentlich vorher nur dem Volk Israel versprochen wurden. Ja, dass wir Anteil daran haben, das soll die Juden eifersüchtig machen Aber du kannst auch sagen, neidisch. Und die Idee dahinter ist, dadurch, dass die Juden neidisch werden, werden sie ihrerseits bekehrt und kommen zum Glauben an Jesus. Ja, verstehst du den Gedanken? So, die Juden gucken auf die Heiden, auf die Völker, auf die Ungläubigen und sagen, hey, all das, was uns von Gott verheißen ist, das haben die jetzt. Eigentlich steht das mir zu. Uns, ja, als Juden, als Volk Israel. Und wir wollen das, genau das, was die jetzt haben. Und darum bekehren sich die Juden zu Jesus, weil sie nämlich ihrerseits Anteil daran haben wollen. Und Paulus sagt jetzt, wenn Gottes Heilsplan das wirklich so schafft, dass durch dieses Tragische wirklich so viel Heil und so viel Gutes in die Welt kommt, jetzt wie viel mehr Gutes kommt denn dann erst noch, wenn die Juden sich dann am Schluss tatsächlich bekehren und Jesus wieder annehmen? Ja, alleine dass alle Menschen Zugang haben zu Gott und versöhnt sind durch Jesus Christus mit Gott leben können. Das ist sowas unvorstellbar, unfassbar Großes. Aber das ist nichts oder nur wenig in Bezug darauf, wenn tatsächlich Israel zum Glauben an Jesus Christus kommt. Was dann geschieht, ist doch viel, 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 viel größer. Witzig ist, Paulus selber sagt, dass es sozusagen auch so seine Aufgabe ist als Missionar. Ja, er sagt, ab Vers 13, euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich meinen Dienst, ob ich vielleicht meine Stammverwandten eifersüchtig machen und einige von ihnen retten könnte. Ja, also Paulus selber sagt, das ist meine Aufgabe, ja. Ich bin Missionar, verkünde das Evangelium Gottes und darauf hoffe ich, dass einige von meinen Brüdern, Paulus ist Jude. Und wir haben auch schon gehört am Anfang von Kapitel 9, wie sehr er darunter leidet, dass seine Brüder und Schwestern nicht zum Glauben kommen. Das ist für ihn ein Schmerz. Und er sagt so, aber wenigstens kann ich vielleicht dadurch, dass ich einige von meinen Brüdern und Schwestern neidisch mache, zum Glauben zurückbringen. So, wir, wenn wir über Neid und Eifersucht sprechen, ja, dann meinen wir das, dann hat das für uns immer so was Negatives. Ja? Eifersüchtig sein ist eigentlich eine Sache so, die gehört sich nicht. Ja, warum bist du eifersüchtig? Ja, sei doch nicht so eifersüchtig. Neid wird eher wird sogar als Sünde betrachtet. Ja, so, was ist Neid? Neid ist, du siehst auf etwas, was jemand anderes hat und du willst genau das haben. Das ist Neid. Jetzt behaupte ich, eigentlich nicht ich, eigentlich Paulus behauptet das. Ich stimme da nur mit ein. Ja, ich sage Amen dazu. Neid ist nicht immer von vornherein schlecht, von vornherein negativ. Sondern ob Neid gut ist oder schlecht, hängt davon ab, worauf sich der Neid richtet. Ja? So, wenn du auf etwas schaust, was irgendjemand hat, und du willst das auch haben und bist deswegen neidisch, es ist aber eine Sache, die dir nicht gehört und auf die du kein Anrecht hast, dann ist dein Neid tatsächlich etwas Schlechtes. Ja, das ist eine Sünde. So, wenn dein Neid sich aber auf etwas Gutes richtet, nämlich zum Beispiel auf den Segen Gottes, auf den du auch ein Anrecht hast, dann ist der Neid nicht etwas Schlechtes, sondern etwas Gutes und sogar legitim. Es ist eine, eine Anfrage für Heidenchristen damals wie für uns auch heute. Es ist für uns heute eine Anfrage. Wir müssen uns die Frage stellen, ist die Gemeinschaft, die Gemeinde, die wir bauen, ist die Gemeinde die Erfüllung aller Verheißungen der Berufung des alttestamentlichen Israel? Wenn heute oder am nächsten Sonntag ein gläubiger Jude unsere Gemeinde betritt und an unserem Gottesdienst teilnimmt, ist es dann oder wäre es dann so, dass er, wenn er auf uns schaut, neidisch werden würde und sagen würde, ja, das ist eigentlich genau das, was ich auch haben will, und er würde sich das Evangelium anhören? Das ist die Anfrage, die Paulus uns durch diese Verse gibt. Vers 15 sagt Paulus, denn wenn ihr Verlust Versöhnung der Welt ist, dadurch, dass die Juden, ein Großteil der Juden, Jesus abgelehnt haben, haben wir Zugang zum Heil. Paulus sagt Versöhnung der Welt. Zum Heil kommen heißt versöhnt sein mit Gott. Paulus hat, erinnere dich, im Kapitel 5 im Römerbrief gesagt, vorher waren wir Feinde Gottes. Wir alle waren Feinde, jetzt aber sind wir versöhnt. Ja, die Versöhnung kommt aber nur durch die Ablehnung Israels. Also Gott ist immer in seinem ganzen Heilsplan, ist er immer in der Lage, aus etwas Tragischem, aus etwas Schlechtem, etwas Großes, Gutes zu machen. So, wenn ihr Verlust Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ja, wenn Gott, wenn Israel Jesus als den Messias annimmt, dann wird daraus Leben aus den Toten entstehen. Damit ist nicht leibliche Auferstehung gemeint, sondern was hier gemeint ist, ist ein Herauskommen aus dem geistlichen Tod wieder hin zum geistlichen Leben. Ja, es ist quasi die geistliche Wiederherstellung von Israel, die dadurch geschieht. Das ist, wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass der Prophet Ezechiel einmal eine Vision hatte, dass er auf einem Gräberfeld steht und lauter vertrocknete alte Knochen sieht. Und dann sagt Gott zu ihm, können diese Knochen wieder zum Leben kommen? Und Ezechiel sagt, Herr, was fragst du mich? Ja, das musst du wissen, ob das möglich ist. Ja, und tatsächlich fangen diese Knochen, werden mit Haut, Sehnen, Fleisch überzogen, und diese Gebeine, diese vertrockneten Gebeine fangen wieder an zu leben. Kommt neues Leben. Das ist das, was geistliche Wiederherstellung von Israel meint. Das ist die Prophezeiung. Und die geschieht dann, wenn Israel zum Glauben an Jesus Christus kommt. Vers 16, sagt Paulus, ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. Jetzt mit Vers 16, da leitet Paulus zu einem Bild, zu einer Metapher über, die unser Verhältnis oder besser unsere Beziehung zu Israel andeutet. Und zwar nimmt er dazu das Bild vom Ölbaum im Folgenden. Um dieses Bild besser zu verstehen, müssen wir einen kleinen Exkurs machen in mediterraner Landwirtschaft. Ja, bis heute sind Oliven und Olivenöl ein sehr wichtiges Erzeugnis der Mittelmeerländer. Ja, was täten wir ohne Oliven machen? Was täten wir ohne unser Olivenöl machen? Ja, es gibt keine Spaghetti Aloli. Ja, Alolio heißt das. Entschuldigung. Ja, wichtiges Erzeugnis: Oliven und Öl. Olivenöl. Jetzt haben Olivenbäume, sind sehr faszinierende Bäume, die können nämlich weit über mehrere hundert Jahre alt werden. Ja, Olivenbäume können hunderte von Jahre alt werden, und sie können sogar mehrere hundert Jahre lang Früchte bringen, also Oliven. Ja, und ich habe mal ein Bild gefunden von einem Olivenbaum. Das ist ein Olivenbaum, der steht in einer Region in Griechenland. Und dieser Olivenbaum ist angeblich, tatsächlich, sage und schreibe, 3000 Jahre alt. Und er bringt heute noch Früchte. Du kannst von diesem 3000 Jahre alten Baum hingehen, kannst du da Oliven abknipsen. Und das sind die gleichen Oliven, die vor 3000 Jahren, das ist ungefähr die Zeit König Davids, ja, die da die Leute in Griechenland schon gegessen haben, als König David König von Israel war. Jetzt kann es sein, dass ein Ölbaum, der 100 Jahre lang Frucht bringt, dass auf einmal an bestimmte Zweige sich keine Oliven mehr bilden. Ja, also nicht der Ölbaum als Ganzes, der Olivenbaum als Ganzes, sondern einige Zweige, die haben keine Früchte mehr. So, jetzt kannst du Folgendes machen, und das geht tatsächlich, das macht man bis heute. Ja? Zweige, die keine Frucht mehr bringen, die werden rausgebrochen und dann werden junge wilde Triebe, die werden eingepfropft in diesen Kulturbaum. Das heißt, diese junge wilden Triebe, die kriegen ihre Energie, all das gute Zeug kriegen die aus dem Stamm, und die tragen ihrerseits tragen die dann Früchte. Ja, die bringen Oliven und gleichzeitig verjüngen die diesen Olivenbaum. Ja, ist tatsächlich eine Sache, die funktioniert. So, und jetzt ist das Interessante, dass Paulus nimmt genau dieses Bild, um zu beschreiben, wie unser Verhältnis zu Israel, den Juden sind. Lesen wir ab Vers 17. Sagt Paulus, wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und an dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen, jetzt bete ich für Israel, dass auch Israel zum Glauben kommt, dann ist es nicht falsch, aber du kannst es in der falschen Einstellung tun. In der richtigen Einstellung ist es aber so, dass du dir bewusst wirst, du lebst von dem, was Israel hat. Du lebst, du bist auf den, als du bist ein wilder Zweig, der auf den Kulturbaum Israel aufgepfropft bist, und du bekommst von Israel das, was du zum Leben brauchst. Ohne Israel gäbe es für dich keinen Glauben. Ja, ohne Israel wärst du nicht zum Glauben gekommen. Ja, deine Bibel ist jüdisch. Dein Messias ist jüdisch. Die Verheißungen, die Gott an dir erfüllt, galten zuallererst dem Volk Israel. Du lebst von Israel als dem von Gott auserwählten Volk. Ohne Israel gibt es für dich kein Leben, kein Glauben. Ja, das ist der Gedanke, der dahinter steht. Wir haben in unserer Zeit, da haben wir immer wieder neu die Debatten über Antisemitismus. Ja? Also Judenfeindlichkeit, die so scheinbar in unserer Gesellschaft immer irgendwie unter der Oberfläche brodelt. Ja, die kommt teilweise, kommt die hervor durch einzelne Taten, dadurch, dass Menschen jüdischen Glaubens beleidigt werden, aber So, das ist immer nur die Spitze des Eisbergs. So sagt man, Antisemitismus ist was, was in unserer Gesellschaft immer unter der Oberfläche als Ganzes brodelt. Für einen Christen verbietet es sich, in jeder Form, in jeder erdenklichen Form antisemitisch zu sein. Antisemitismus ist etwas, was sich einem Christen, einen, der an Jesus Christus glaubt, absolut und in jeder Hinsicht verbietet. Warum? Ganz einfach deswegen, weil wir den Juden viel zu viel zu verdanken haben. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nicht du trägst Israel zum Glauben. Du wirst von Israel getragen. Vers 19 heißt es dann, nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ja, ganz recht, das stimmt. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, so wird er auch dich nicht verschonen. Paulus will damit sagen, dass du da stehst, wo du heute stehst, da stehst du nur durch deinen Glauben. Gott hat zwar Zweige aus dem Olivenbaum herausgebrochen, ja, sprich Juden, die nicht zum Glauben gekommen sind. Aber er sagt, Vorsicht, das, was er mit den Zweigen, die für Israel stehen, gemacht haben, das kann genauso dir passieren. Also hüte dich davor, überheblich zu sein. Was ist dieses Problem mit der Überheblichkeit? Was hat letztendlich, wodurch ist Israel gefallen? Israel ist gefallen, weil es der Meinung war, wir haben die Verheißungen Gottes, wir sind das auserwählte Volk Gottes und uns kann überhaupt nichts passieren. Ja, Jesus diskutiert mit den Pharisäern und die Pharisäer sagen zu Jesus, was willst du? Wir sind Kinder Abrahams. Ja, wir haben die Verheißungen. Was soll uns passieren? Und genau diese Überheblichkeit ist es, was letztendlich Israel ihren Platz bei Gott gekostet hat. Und Paulus sagt, du musst jetzt sehr vorsichtig sein, denn du könntest genauso überheblich sein. Du könntest ja sagen, okay, ich bin aus Gnade errettet und das Glauben. Jetzt kann mir ja eigentlich nichts mehr passieren. In der Bibel steht doch, ich kann das Heil, was mir einmal gegeben ist, nicht mehr verlieren. Ja, was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Gar nichts. Ja, das stimmt. Aber es geht nicht darum, das Heil zu verlieren, sondern es geht, wenn du so willst, um die Entlarvung von Scheinchristen. Ja, Christen, die sagen, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde, ich bin getauft, was soll mir denn passieren? Und Paulus sagt, Vorsicht, so ein Denken ist gefährlich, weil letztendlich, auch wenn dir das halt zugesagt ist, du lebst immer noch von der Güte und von der Gnade Gottes ganz allein. Gnade ist eben Gnade. Und du kannst sagen, ich habe mir das nicht verdient. Und darum kannst du dich auch nicht auf irgendwelchen Verdiensten ausruhen. Ja? Paulus geht weiter, wir lesen Vers 22. Paulus sagt, darum sieh die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Gott ist gütig, aber er ist auch streng. Gott ist die Liebe, ja. Aber Gott ist auch die Gerechtigkeit. Gott ist auch der Richter. Und wir fragen uns oft, wie passt das zusammen? Es passt bei Gott sehr gut zusammen. Gottes Eigenschaften wirken immer harmonisch nebeneinander. Und bei allem, was Gott ausmacht, bei allen Eigenschaften, die Gott hat, gibt es bei Gott keinen Widerspruch. Ob wir Gott als den Gütigen oder als den Strengen erleben, hängt von unserem Glauben ab. Ja, noch einmal, es geht nicht darum, ein Heil, das wir einmal bekommen haben, wieder zu verlieren. Es geht um die Entlarvung von Scheinchristen. Gott hat Israel als sein auserwähltes Volk gerichtet und er wird in der Endzeit auch eine Kirche richten, die von ihm abgefallen ist. Ja, das lesen wir in der Offenbarung. Gott wird eine Kirche, die von ihm abgefallen ist, genauso richten, wie ein Israel, das von ihm abgefallen ist. Vers 23, jene aber, insofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, und wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Ja, Paulus sagt, wenn jetzt ein Zweig ausgebrochen ist aus Unglauben, dann ist es noch nicht das Ende. Weil sobald ein Zweig zum Glauben kommt, vermag Gott diesen Zweig zu nehmen und wieder einzupropfen. Und hier beginnt Paulus jetzt einen weiteren Blick zu öffnen über eine viel größere Erweckungsbewegung im Volk Israel. Das, was er vor Augen hat, das ist, dass eine große Bekehrungswelle geben wird von Israel hin zu Jesus Christus. Darüber werden wir nächste Woche hören. Fortsetzung folgt. Ja. Ich schließe den Text. Möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten, bitte. Könnt schon mal anfangen. Und ich möchte am Ende der Predigt einfach nur mal das ein bisschen meditativ vertiefen, was wir gerade gehört haben. Und zwar möchte ich nochmal auf den Aspekt, dass Gott und unseren Glauben, dass wir zum Glauben gekommen sind, dass Gott das benutzt, um sein Volk eifersüchtig zu machen. Und ich möchte jetzt den Blick noch ein bisschen weiten und dann nicht bei Israel, bei den Juden stehen bleiben, sondern das mal generell machen. Stell dir noch mal ganz bewusst die Frage, wenn ein Mensch, der nicht glaubt, auf unsere Gemeinde schaut, könnte dieser Mensch, wenn er dann auf uns schaut, wie wir glauben leben, wie wir Gottesdienst feiern, würde dieser Mensch neidisch werden und sagen, das, was die haben, das will ich auch haben. Und jetzt richte den Blick auch mal ganz persönlich auf dich persönlich. So, du bist ein Christ, eine Christin, Du bekennst dich zu Jesus Christus, du glaubst an das Evangelium. Jetzt ein Mensch, der dich sieht, der dich erlebt, würde der an dir sehen, wie du die Früchte des Evangeliums genießt? Und würde sagen, ja, die oder der hat etwas, das will ich auch. Wie du diese Frage beantwortest und welche Konsequenz du für dich persönlich daraus ziehst, das überlasse ich deinem eigenen geistlichen Leben, deinem eigenen geistlichen Weg. Ich will am Schluss noch eine andere Frage stellen, wenn du das, was wir jetzt an den letzten Sonntagen gehört haben über Israel, inwiefern hat das deinen Blick auf Israel verändert? Paulus sagt es nochmal, es ist für ihn ein großer Schmerz zu sehen, wie seine eigenen Brüder und Schwestern nicht zum Glauben kommen. So, empfindest du in irgendeiner Weise Schmerz, Bedauern darüber, dass Israel als Ganzes noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen ist? Und wenn das so ist, was ist dein persönliches Gebet für Israel?